Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle zu unserer 73. Sitzung und freue mich, dass wir einige Gäste hier haben, die wir gleich auch namentlich begrüßen. Wir haben heute zum Thema öffentliche Anhörung zum Thema Mobilitätswende im Tourismus. Wie stellen sich die Mobilitätsdienstleister der wachsenden Nachfrage nach nachhaltiger Mobilität eingeladen? Hierzu haben wir einige Sachverständige hier unten sitzen. Ich möchte ganz herzlich nach alphabetischer Reihenfolge ganz herzlich Herrn Georg Ehrmann, Deutschlanddirektor von Cruise Lines International, begrüßen. Herzlich begrüßen möchte ich den Tourismusdirektor Max Hillmeier von Bad Hindelang Tourismus, die Leiterin der Verkehrspolitik Kerstin Hurek, Autoclub Europa e.V., dann Herrn Geschäftsführer Stefan Lösel für die Verkehrsgesellschaft Ludwig Lust Parchim, den Geschäftsführer Michael Oppermann, Entschuldigung, von Bundesverband Taxi und Mietwagen, denn Dr. Jan Schilling, Vorstand Marketing DB Regio, und Herrn Roland Werner von Head of Government Affairs and Policy von Uber. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen persönlich auch im Namen des Ausschusses bedanken, dass Sie uns im Vorfeld die Stellungnahmen zur Verfügung gestellt haben, wo wir, glaube ich, alle reingeguckt haben und sehr interessant fanden. Wir haben eben in der Obleuterunde vereinbart, dass es zwei Runden geben wird, dass jede Fraktion, jede Gruppe 6 Minuten Zeit hat für Frage und Antwort. Und ich würde dann mit Ihrer Genehmigung, wenn es keine Wortmeldungen gibt, sofort auch in die Fragerunde starten und erteile das Wort an Frau Troff-Schaffelzeck von der SPD.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie heute Ihre Zeit hier opfern, um uns bei dieser Anhörung zur Verfügung zu stehen. Meine Fragen gehen an Kerstin Hurek vom ACE. Das Thema unserer heutigen Anhörung lautet ja Mobilitätswende im Tourismus. Und Sie erwähnen in Ihrer Stellungnahme, dass der ACE zwischen Verkehrswende und Mobilitätswende unterscheidet. Vielleicht können Sie am Anfang so ein bisschen deutlich machen, was damit gemeint ist. Und Sie vertreten zwar einen Automobilclub, aber Sie beschäftigen sich ja auch ganz bewusst mit anderen Verkehrsträgern und anderen Formen der Mobilität. Ich komme jetzt aus einem sehr ländlich geprägten Wahlkreis. Bei uns ist das Auto auch im Tourismus immer noch ein Hauptverkehrsträger. Und daher die Frage, wie kann man im Urlaub mit dem Auto auch eine Form von nachhaltigem Tourismus irgendwie fördern? Und eine letzte Frage. Sie raten Kommunen in touristischen Regionen zur Einführung eines Mobilitätsmanagements. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, was damit gemeint ist und haben auch vielleicht Informationen dazu, wo sich Kommunen da fit machen können, wenn sie das Mobilitätsmanagement bei sich einführen möchten. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, liebe Frau Hurek. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Verkehrswende und Mobilitätswende, die beiden Begriffe gehen in der öffentlichen Diskussion oft ein bisschen durcheinander. Wir haben mal versucht, das ein bisschen aufzudröseln. Verkehrswende bezeichnet für uns den Wandel von Fahrzeugen, Infrastruktur und Verkehrsregeln, während die Mobilitätswende, so die Ansicht des ACE, hingegen den Wandel im Verhalten der Menschen in Bezug auf den Verkehr bezeichnet. Und damit sind wir eigentlich auch mitten im Thema Mobilitätswende im Tourismus. In touristischen Regionen ist also unseres Erachtens richtig gewählt. Man muss allerdings konstatieren, dass der Verkehrssektor durch das Mobilitätsverhalten aller Menschen geprägt wird. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, derer müssen wir uns alle noch mal wirklich bewusst machen. Ich glaube aber, wir müssen an beiden Themen arbeiten, also sowohl am Thema Verkehrswende als auch an dem Thema Mobilitätswende. Doch wie sieht es nun tatsächlich aus mit dem Thema Verhalten und Bewusstsein? Sie sprachen von Bewusstseinsschärfung, als wir kurz drüber sprachen eben. Ich würde mal die These aufstellen, es gibt keine flächendeckende Nachfrage nach nachhaltiger Mobilität. Und das ist ein Problem. Es gibt zwar ein Bewusstsein für nachhaltiges Reisen, aber nachhaltige Mobilität, unserer Auffassung nach, ist noch nicht im Handeln der Reisenden bzw. überhaupt der Verbraucherinnen und Verbraucher angekommen. Es gibt Berechnungen von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Das können Sie nachlesen in der Stellungnahme. Dort ist grundsätzlich die Rede davon, dass es eine positive Einstellung zu Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen inzwischen bei mehr als 2/3 der Bevölkerung gibt. Nämlich 68% der Bevölkerung finden ökologische und soziale Aspekte wichtig bei Urlaubsreisen. Und dieser Trend hat sich auch in den letzten Jahren gezeigt, dass dieser Trend zunimmt. Dennoch lassen sich unserer Ansicht nach diese Zahlen nicht dadurch belegen anhand der genutzten Verkehrsmittel. Erst gestern hat das Statistische Bundesamt ja die Zahlen vorgelegt. Das Auto ist also immer noch die Nummer eins bei Urlaubsreisen, gefolgt vom Flieger, Bahnschifffahrt und dem Bus. Somit ist also das Auto unter den aktuellen Bedingungen, ich würde sagen, scheint so etwas wie eine universelle Komplettlösung für alle Anlässe und Wegelängen zu sein. Und da bin ich eigentlich dann bei meinem Eingangsworten. Es geht um das Thema Verhaltensänderung und Bewusstseinsschärfung. Unseres Erachtens ist nachhaltiger Tourismus ohne nachhaltige Mobilität undenkbar. Und lassen Sie mich an der Stelle vielleicht ein paar Best Practices aufzeigen. Ich glaube, wir kommen. Zu meiner Rechten sitzt Herr Hillmeier. An der Stelle gleich noch zu ein paar anderen Beispielen. Aber ich möchte hier insbesondere betonen, die Stadt Oberstdorf oder die Gemeinde Oberstdorf ist unseres Erachtens ein gutes Beispiel, wie man nachhaltige Mobilität vor Ort umsetzen kann. Ich glaube, wir müssen aber auch noch mal differenzieren zwischen der Mobilität, wie komme ich an den Urlaubsort, und die Mobilität im Urlaubsort, also Mobilität vor Ort. Weiteres Best Practice, wenn wir ins Ausland gucken, ist unseres Erachtens die sogenannte Kärnten-Card, also in Österreich. Dort können Sie mit dieser Karte, die Sie erwerben, das kostet ein bisschen was, aber da sind dann sämtliche Sehenswürdigkeiten mit drin, ebenso der ÖPNV, aber auch Seilbahnen. Also grundsätzlich sagen wir als ACE, dass auch das Deutschlandticket, ich kann mir vorstellen, dass Herr Schilling da auch noch näher drauf eingehen wird, auch für touristische Regionen und für die Mobilitätswende auf jeden Fall als Gamechanger zu sehen ist. Und aber, um das Verhalten zu ändern, gibt es eben Aspekte, und da sind wir dann beim Thema Mobilitätsmanagement. Wir sehen das Thema Mobilitätsmanagement als einen großen Hebel, mit dem man vor Ort eine Win-Win-Situation schaffen kann, sowohl für die Touristen, aber auch für die Einheimischen, um für Klimaschutz vor Ort zu sorgen, aber auch für eine Lebensqualität in den einzelnen Regionen. Und wir glauben eben auch, dass es Regionen gibt, die es sehr gut machen, und somit, und das können Sie dann der Stellungnahme im Weiteren entnehmen, glauben wir als ACE, dass Tourismus eben auch Treiber sein kann für nachhaltige Mobilität, weil Sie damit die Region ein gutes Beispiel abgeben können, indem Sie nachhaltige Mobilität propagieren. Und wenn Sie das noch entsprechend vermarkten, läuft es.
Ganz herzlichen Dank. Ich habe eben vergessen, da oben läuft eine Uhr.
Ich habe es gesehen.
Ich weiß. Ich wollte es nur noch mal sagen. Es wäre schön, wenn wir uns so ein bisschen dran halten können, damit wir dann auch zeitig fertig werden. Ganz herzlichen Dank erstmal. Für die nächste Fragerunde geht an die Union. Frau Karliczek, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Das Thema nachhaltige Mobilität ist ja gerade für die Kreuzschifffahrt nun ein sehr vielfältiges Thema, weil es eben nicht nur um die Frage von Antrieben geht, sondern auch um die vielen anderen Themen, die da für die Kreuzschifffahrt dranhängen. Und deswegen würde ich gerne meine ersten Fragen an Herrn Ehrmann stellen. Welche konkreten Fortschritte und weiteren Planungen gibt es bei der Dekarbonisierung im Bereich der deutschen, aber auch der internationalen Kreuzschifffahrt? Und welche Fortschritte haben deutsche Kreuzfahrtanbieter neben dem Bereich Antrieb und Kraftstoffe auch in anderen wichtigen Aspekten gemacht? Zum Beispiel eben Vermeidung von Einsatz von Plastik- und Einwegprodukten und solche Sachen. Alles das, was man ja sonst gerade auf langen Touren auch mitschleppen muss. Aber eben auch zum Beispiel Mülltrennung und Recycling von Rohstoffen. Und der dritte Punkt, der geht noch in eine ganz andere Richtung von Nachhaltigkeit, von Mobilität. Wir reden auch über Overtourism in manchen Bereichen, wo eben die großen Kreuzfahrtschiffe dann anlanden. Und vielleicht können Sie uns auch was dazu sagen, wie Sie quasi als Anbieter bei dem Thema Overtourism auch vielleicht einen Anteil daran haben, dass man solche Dinge entzerren kann.
Frau Kalischek, vielen Dank für die Fragen. Im Hinblick auf Dekarbonisierung ist es für die Kreuzschifffahrt wie insgesamt die Schifffahrt alternativlos. Es stehen die strengen Ziele der IMO an. Wir haben eine EU-Regulierung und die Schifffahrt hat sich auf den Weg gemacht. Und die hat sich auch gezeigt, dass Regulierung nötig war, damit hier sich etwas bewegt. Auch deswegen, weil die Investition in Schifffahrt nicht wie bei Autos 4 Jahre, 5 Jahre Abschreibung ist. Schiffe fahren 30, 40 Jahre Handelsschiffe. Kreuzfahrtschiffe werden in der Regel nach 14 Jahren ausgetauscht. Also war es da auch wichtig, Planbarkeit herzustellen. Die ist jetzt gegeben. Die Technik ist mittlerweile auch vorhanden. Ob es LNG ist, ob es Methanol ist, ob es Ammoniak, bei der Kreuzfahrt eher schwierig aufgrund des Stoffcharakters. Aber die Kraftstoffe und die Motorentechnologie ist vorhanden. Der Bottleneck sind die grünen Kraftstoffe. Wir brauchen grünes Methanol, wir brauchen synthetisches LNG, wir brauchen Biokraftstoffe, insbesondere in den nächsten 5 Jahren. Weil bis genug synthetische Kraftstoffe vorhanden sind, wird es wahrscheinlich auf Biokraftstoffe hinauslaufen. Da ist es wichtig, dass die Politik die Rahmenbedingungen so schafft, dass Investitionen möglich sind. Und da sind wir mit dem NABU einer Meinung, die sagen, wir brauchen eine Sicherheit für die Industrie, dass sie Investitionen tätigen kann, um einen Markthochlauf für grüne Kraftstoffe zu ermöglichen. Der zweite wichtige Aspekt ist, Nachhaltigkeit wird oft auf die Kraftstoffe reduziert. Es geht ja darum, wenn Sie sich die modernen Schiffe angucken, letztes Wochenende war die Taufahrt von Mein Schiff 7. Und wenn man sich anschaut, wie dort Müll getrennt wird, nach 40 unterschiedlichen Kriterien, da, die haben einen richtigen großen Müllraum, kann man gar nicht sagen, das war eine Anlage mit einer Pelletieranlage. Da werden dann die entsprechend getrennten Wertstoffe schon fertig pelletiert und dann an die Häfen übergeben und werden dort einem vernünftigen Recycling zugeführt. Also was das anbelangt, das Thema Wasserverbrauch ist ein ganz wichtiges Thema an Bord. Wir müssen Wasser reduzieren durch entsprechende Technik bei den Toiletten, bei den Wasserhähnen, dass dort einfach dieses kostbare Gut entsprechend genutzt wird. Denn wir wollen es ja vermeiden, aus den Destinationen das Wasser wegzunehmen. Mallorca hat gerade einem Ort das Wasser abgeklemmt für nur noch 7 Stunden am Tag. Da kann das Schiff in Palma nicht plötzlich noch Wasser bunkern. Deswegen ist es wichtig, dass sich die Kreuzfahrtschiffe auch dahin entwickelt haben, durch Meerwasserentsalzungsanlagen das Wasser entsprechend selber herzustellen, aufzubereiten und wieder mit Trinkwasserqualität auch entsprechend zu versorgen. Da hat sich unheimlich viel getan. Und da ist es auch wichtig und wäre es fair, mal den Vergleich mit normalen Hotels auf der Insel zu vergleichen. Kreuzfahrt hat ja immer so ein kleines Imageproblem. Auch in der Tourismusstrategie der Bundesregierung wird von problematischen Emissionen gesprochen. Kein Bereich hat sich in den letzten 5 bis 10 Jahren so auf den Weg gemacht, besser zu werden, Emissionen zu vermeiden. Energieeffizienz einfach auch ganz klar gesprochen, weniger Verbrauch ist weniger Geld. Das heißt, es sind auch ökonomische Motive, die da eine Rolle spielen. Aber je energieeffizienter dieses Kreuzfahrtschiff ist, desto weniger Treibstoff müssen sie verbrauchen. Und da wir jetzt ja bald über sehr teure grüne Kraftstoffe sprechen, werden sie mit diesen Anstrengungen nicht aufhören. Und der dritte Punkt, der sogenannte Overtourism. Sie haben das Thema Mobilitätsmanagement angesprochen. Die Kreuzschifffahrt kann Mobilitätsmanagement, weil wir buchen die Reisen teilweise 1 bis 2 Jahre im Vorhinein. Das heißt, mit den Destinationen können Tourismusströme geplant werden. Und das geschieht jetzt auch, denn da hat man auch aus der Vergangenheit gelernt. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viel Prozent der Landgänge in Venedig oder Barcelona kommen denn tatsächlich von den Kreuzschifffahrttouristen? Das sind unter 5%. Aber natürlich sind die Bilder da, da stehen die großen Schiffe. Aber wenn man sich anschaut, dass von über 20 Millionen Touristen am Ende des Tages 1,2 Millionen nur von den Schiffen kommen, dann geht es darum, das so zu planen, dass sie nicht an Spitzenzeiten hinkommen, dass man das mit Wochenenden regeln kann, dass man auch die Destinationen regeln kann, dass man sagt, es gibt auch in Dubrovnik, es gibt auch in Palma de Mallorca Ecken, die nicht so bekannt sind, die aber auch sehr interessant sind und damit können Touristenströme entzerrt werden. Also der Vorteil der Planbarkeit ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag. Und was in der Overtourism-Debatte gerade in Spanien im Moment ja so hochkocht, ist die Wohnungskrise. Dass das Personal keinen bezahlbaren Wohnraum mehr hat, weil Airbnb und andere Anbieter, auch private Anbieter, dort entsprechend Wohnraum verknappen. Da muss man sagen, da ist die Kreuzschifffahrt schlichtweg raus. Unsere Gäste übernachten auf den Schiffen, beziehungsweise wenn Umschlagetage sind, dann übernachten in Hotels. Also auch da ist kein Beitrag der Kreuzschifffahrt dazu. Und deswegen ist dieses Thema planbarer, nachhaltiger Tourismus sinnvoll. Und da ist, glaube ich, die Kreuzschifffahrt mittlerweile, muss man auch sagen, es gab alte Zeiten, auf dem Weg, ein nachhaltiges Tourismustool zu werden.
Herzlichen Dank. Bevor ich das Wort Ihnen gebe, Herr Kollege, möchte ich unseren Koordinator der Bundesregierung für Tourismus, Dieter Janicek, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Lieber Kollege Herr Gastel, jetzt haben Sie das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank an die Sachverständigen dass wir dieses Gespräch hier führen können. Meine erste Frage oder meine Frage in der ersten Runde geht an Jan Schilling von der Deutschen Bahn, konkret DB Regio. Sie haben ja dieses Projekt Smile 24 in Norddeutschland in Ihrer Vorstellung angesprochen oder angerissen. Und das bitte ich Sie einfach mal ein bisschen genauer auszuführen. Auch, also was es genau ist, wer die Zielgruppe ist, inwiefern das übertragbar ist auf andere, auf touristische Regionen. Hier geht es ja um Norddeutschland konkret. Wie ist es vielleicht auf Gebirge, Mittelgebirge, andere Regionen eben übertragbar? Und welche Rolle kann ein solches Projekt im Rahmen von Reisekettenbetrachtung spielen? Wir haben jetzt bisher häufig Punkt-zu-Punkt-Verbindungen angesprochen, teilweise auch die Mobilität am Urlaubsort, aber es geht ja um die gesamte auch Anreise, Abreise, gehört ja alles mit dazu. Welche Rolle kann das spielen? Und da die Deutsche Bahn ja auch dieses wunderbare Programm Fahrziel Natur hat, wo eben Bahnfahren verbunden wird mit touristischen Destinationen, bitte ich Sie auch, dieses etwas vorzustellen, was das genau ist, was sich dahinter verbirgt, wie das vielleicht auch sich bewährt hat und wie das Ganze weiterentwickelt werden könnte.
Vielen Dank. Herr Schilling, bitte.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Fragen, auf die ich gerne eingehe. Ich will noch mal eine kurze übergeordnete Bemerkung machen, um beide Projekte auch ein bisschen in den Kontext zu setzen. Ich glaube, am Ende funktioniert nachhaltige Mobilität nur, wenn sie das Mobilitätsbedürfnis der Kunden in der Gänze trifft. Das ist so die Anreise, das ist die Bewegung dann vor Ort. Und unser Ziel ist natürlich dort, den ÖPNV in eine Lage zu versetzen, eben genau diese Reiseketten durchgängig zu produzieren. Da spielt das Deutschlandticket auf der vertrieblichen Seite eine Rolle, aber am Ende geht es auch um die physische Verknüpfung von Angeboten, auch um die informatorische Verknüpfung von Angeboten, weil sie natürlich ihr Mobilitätsverhalten nur verändern, wenn sie dort ausreichend qualitativ sicher unterwegs sein können. Und das ist das, was wir dort oben an der Schlei, das ist eine Tourismusregion oben an der Ostsee, versuchen zusammen mit den Aufgabenträgern für den SPNV, der NASH und zwei Landkreisen. Auch das schon mal eine Besonderheit, dass Aufgabenträgerstrukturen, die ja den ÖPNV bestellen, dort integriert zusammenarbeiten und wir eben Mobilitätsräume betrachten und nicht einfach nur einzelne Liniendestinationen. Was machen wir dort oben? Es ist eine Modellregion aufgesetzt worden, die auch durch die Bundesregierung gefördert wird, wo wir eben die physische und digitale Verfügbarkeit von Angeboten verknüpfen. Sie können mit dem Fernverkehr dort anreisen, Sie können mit dem Regionalverkehr weiter in die Region reisen und Sie können dort eben dann komplett ohne Auto sich bewegen. Am Ende haben wir aktuell dort 4.000 Fahrten im On-Demand-Verkehr pro Woche, die bereits jetzt da abgewickelt werden. Das Projekt ist erst zu Ostern gestartet. Das sind tatsächlich sehr beeindruckende Zahlen. Wir kooperieren da auch mit dem Taxigewerbe vor Ort, weil wir sagen, dass das in der Region bleiben soll. Es sind 15 Expressbuslinien eingerichtet worden für Direktverbindungen anhand von touristischen Destinationen. Wir verknüpfen das Ganze über Mobilitätsstationen tatsächlich mit Bikesharing und geben am Ende dort ein Mobilitätsangebot ab, wie man es vielleicht von einer Großstadt in Berlin gewohnt wäre, aber halt in einem ländlichen Raum, in einem touristischen Gebiet, verknüpfen das sehr stark über digitale Informationen, über Reisendeninformationen und schaffen am Ende dort eigentlich eine Region, die sowohl für die Bürger vor Ort ein ÖPNV-Angebot hinstellt, das zum Umstieg anreizt, wie aber halt auch für jeden, der in diese Region kommt, die Möglichkeit gibt, eben ohne Auto seinen Urlaub dort zu verbringen, auch als Familie. Das ist für uns ein Konzept, das wir dort das erste Mal tatsächlich in dieser Intensität verproben, ist für uns aber eine ganz wichtige Geschichte, weil wir glauben, dass das über skalierbare Modellregionen eben Ausbreitung finden könnte. Wir brauchen die Erfahrung dort oben an der Schlei. Aus meiner Sicht brauchen wir weitere Modellregionen in Deutschland, um das Ganze am Ende tatsächlich auch in eine Regelfinanzierung und eine Planbarkeit überführen zu können, um am Ende Mobilitätswende zu organisieren, und zwar für die Alltagsmobilität und für die Pendlermobilität. Wir sehen ja aber auch durch das Deutschlandticket, dass eine durchaus starke Freizeitnutzung auch hat, dass auch die Bereitschaft da ist, an diesen Punkten Mobilität zu verändern, wenn das Angebot an dem Punkt stimmt. Und dieses ganze Thema Angebot und Verknüpfung von Angeboten in Verbindung auch mit der entsprechenden Information ist auch das, was das Thema Fahrziel Natur beinhaltet, auch da eine Kooperation zwischen Fernverkehr, zwischen Nahverkehr, weil ich glaube, wir denken viel zu sehr noch in Silos, in einzelnen Modis. Wir brauchen am Ende ein Konzept integrierter Mobilität, wo die Dinge wie Zahnräder ineinander greifen. Da gibt es aktuell in Deutschland 24 Fahrziel-Naturgebiete. Ich glaube, die sind hier im Ausschuss auch bekannt. Das Projekt hat im letzten Jahr den Preis hier aus dem Tourismusausschuss auch bekommen. Und es ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit eben auf regionaler und nationaler Ebene, um gesamte Reiseketten darzustellen in diesen 24 Naturgebieten. Wir haben dort alle Träger vor Ort eingebunden. Am Ende sind das Möglichkeiten, um dort mit der Gästekarte, die auch schon zur Sprache kam, eben seine touristischen Notwendigkeiten vor Ort oder also seinen Urlaub dort angemessen zu verbringen. Das sind Naturschutzgebiete, die dort aktuell da sind. Und das, was uns sehr freut, ist, dass das inzwischen auch über Deutschland hinausgeht und beispielsweise in der Schweiz auch inzwischen genutzt wird. Und jetzt gucke ich auf die Uhr und habe 6 Sekunden überzogen und bin am Ende.
Das ist noch im Rahmen. Herzlichen Dank. Die nächste Frage wird von der FDP-Fraktion und dem Kollegen Nico Tippelt gestellt. Bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch von uns an die Sachverständigen, dass Sie uns mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Unser Thema, mein Thema ist natürlich dabei auch insbesondere Mobilität im ländlichen Raum, nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum, selbstverständlich, wo ich Deutschland nach wie vor als Entwicklungsland sehe, wo in vielen Dörfern eben überhaupt kein Bus hält, von Taxen ganz zu schweigen. Deshalb erstmal an Sie die Fragen, Herr Oppermann. Wie sehen Sie die Zukunft des Taxi- und Mietwagengewerbes speziell im ländlichen Raum? Genau da kann man ja aktuell nicht von einer wachsenden Nachfrage nach nachhaltiger Mobilität sprechen, sondern eher vom wachsenden Frust wegen verschwindenden Taxi- und Mietwagenangeboten. Beispiel Chemnitz, drittgrößte Stadt von der Einwohnerzahl im Osten und europäische Kulturhauptstadt 2025. Dort steht ja oft fast ein Drittel der Taxen wegen Personalmangels still. Rentner kommen nicht mehr zum Arzt. Grundfunktion ergänzender ÖPNV kann oft nicht mehr erfüllt werden. Sind da eben nicht die alten besitzstandswarnenden Instrumente aus grauer Vorzeit ungeeignet, um die Herausforderungen nachhaltig zu lösen? Stichwort Rückkehrpflicht, Unternehmerkundeprüfung etc. Wie soll das gehen ohne neue Angebote, die auf Bürokratiezuwachs verzichten und alternative Anbieter zulassen? Wie wollen Sie Nachwuchs generieren und die Nachfrage bedienen? Bitte fokussieren Sie sich bei Ihrer Antwort konkret auf den ländlichen Raum.
Das sind aber eine Menge an Fragen. Herr Oppermann, bitte.
Vielen Dank für die Fragen. In 6 Minuten oder 4:30 die Mobilität im ländlichen Raum aufzurollen. Also erstmal müssen wir unterscheiden, was ist wünschenswert und was ist wirtschaftlich. Unsere Unternehmen sind Unternehmen. Das heißt, die müssen das Wirtschaftliche im Blick haben. Und warum geht das Mobilitätsangebot, was Sie richtig beschreiben, im ländlichen Raum im Bereich Taxi-Mietwagen zurück? Weil es sich teilweise wirtschaftlich nicht mehr darstellen lässt. Nicht, weil man nicht wollte, sondern weil es wirtschaftlich sich einfach so nicht darstellen lässt. Die Zukunft des Taxi-Mietwagengewerbes, gerade mit Blick auf den ländlichen Raum. Sie haben ganz zutreffend die Aufgaben beschrieben, die Sie als Politik erwarten vom Taxigewerbe. Also es soll bitte immer da sein, es soll die Rentner zum Arzt fahren, es soll sozusagen ausreichend Kapazitäten vorhalten, wenn dann mal Nachfrage anspringt, die aber eben ja nicht konstant da ist. Das ist auch im Gesetz alles so vorgeschrieben. Betriebspflicht, Beförderungspflicht, Tarifpflicht sind die drei da angesprochenen Punkte, die für das Taxigewerbe gelten. Und ich habe Sie nicht so verstanden, dass Sie von diesem Anspruch abrücken wollen, sondern die Frage war jetzt, wie werden wir diesem Anspruch gerecht? Und gerade im ländlichen Raum ist ein Schlüssel zum Erfolg die bessere Verzahnung mit dem Rest des ÖPNV-Angebots, also dass wir die Fahrzeuge schlicht und ergreifend nicht vorm Bahnhof warten lassen, sondern dann anrücken, wenn die Züge kommen. Das ist naheliegend, das machen wir auch entsprechend. Zweiter Punkt, bessere Auslastung der Fahrzeuge herzustellen. Also das Thema Pooling-on-Demand-Verkehre in diese Fahrzeuge hineinzubringen, weil ich natürlich, wenn ich eine beschränkte Zahl von Fahrzeugen und Fahrern zur Verfügung habe, versuchen muss, so viele Fahrgäste wie möglich und deren Mobilitätsbedürfnisse trotzdem noch so gut wie möglich abbilden zu können. Da hilft die Digitalisierung ungemein, dass wir auch dieses Pooling hinbekommen. Und da macht sich das Gewerbe auf den Weg und hat sich auf den Weg gemacht. Die Einbindung in dem Smile-Projekt ist ein Beispiel dafür, aber darauf ist es natürlich in keinster Weise beschränkt. Und der dritte Punkt, den man klar auch benennen muss, wenn es einen hohen Anspruch an, an ein öffentliches Mobilitätsangebot im ländlichen Raum gibt und man den aufrechterhalten will und man sagen möchte, die Leute sollen nicht auf ihr eigenes Fahrzeug oder das ihres Schwiegersohns oder wie auch immer angewiesen sein, dann muss man im Zweifel dafür auch bezahlen. Das Taxi ist der einzige Teil des ÖPNV, der komplett fahrgastfinanziert wird. Es ist Teil des ÖPNV, es hat die genannten Pflichten, aber es wird komplett vom Fahrgast finanziert. Ich glaube aber, um das auch klar zu sagen, nicht, dass die Lösung des Problems eine radikale Deregulierung dieses Marktsegments wäre. Denn dann würden Sie die Pflichten erstmal aufgeben. Ihren Anspruch, den Sie gerade selber formuliert haben, würden Sie aufgeben. Denn ein privater Anbieter hat keine Betriebspflicht. Der ist gar nicht verpflichtet, 24/7 irgendwas vorzuhalten. Der muss er auch nicht. Ja, völlig legitim. Der hat keine Tarifpflicht. Das heißt, er kann den Preis machen, wie es ihm gerade gefällt. Das heißt aber unter Umständen, es ist natürlich auch ein Preis, der verhindert, dass dann der Rentner noch zum Arzt fahren kann an der Stelle. Und er hat natürlich auch nicht die Beförderungspflicht. Das heißt, er kann sich das raussuchen, so wie es ihm gerade gefällt. Das heißt, unter Umständen, Sie hätten gerade in ländlichen Tourismusregionen den Effekt, dass Sie in der Tourismussaison ein Mobilitätsangebot haben und den Rest des Jahres haben Sie keines. Und das kann nicht die Lösung sein für nachhaltige Mobilität in Tourismusregionen. Deswegen glaube ich nicht, dass eine Deregulierung an der Stelle der Schlüssel wäre. Will auch klar sagen, in diesen Regionen ist in der Regel der Marktzugang in das Taxi-Marktsegment überhaupt nicht beschränkt. Jeder weitere Anbieter, der da kommen möchte, ob er mit Apps daherkommt, mit Telefonen, mit Fahrzeugen, völlig egal. Der kann sich da hinstellen, kann auch sein Angebot einrichten. Er muss sich nur an diesem Anspruch orientieren, den Sie gerade selber formuliert haben und wie er im Gesetz steht. Und wenn er das macht, dann kann er dort sein Angebot entsprechend ausbreiten. Wir haben gerade für Chemnitz verschiedene Gespräche im Kontext europäische Kulturhauptstadt geführt. Und das Ergebnis dieser Gespräche, da wurden auch Plattformen eingeladen vom Stadtrat, ob sie nicht helfen können, sozusagen mehr Mobilität für diese erwartete besondere Nachfrage herzustellen. Und das Ergebnis war, Plattformen allein bringen Ihnen auch keine Fahrer und keine Fahrzeuge mit. Die vermitteln ja nur. Und dieses Vermittlungsthema, das haben wir mittlerweile gelöst. Die Vermittlung ist auch im Taxi heute digital und state of the art.
Herzlichen Dank für die Punktlandung. Die nächste Frage stellt der Mike Monczek für die AfD-Fraktion. Bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und herzlich willkommen nochmal von meiner Seite her an die Sachverständigen. Danke, dass Sie hier sind. Und ich würde anknüpfen an ÖPNV, was wäre da näher liegend als an die DB Regio AG, an Herrn Schilling. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme, in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, fordern Sie, dass der ÖPNV sein Angebot deutlich näher an den individuellen Mobilitätsbedürfnis ausrichten muss, damit eine Mobilitätswende im Tourismus überhaupt gelingt. Sie sprechen von neu konzipierten Umstiegsorten und einer digitalen Verbindungsauskunft in Echtzeit für alle im Verkehrsraum verfügbaren Verkehrsmittel sowie einer Integration aller Verkehrsmittel im ÖPNV-Tarif. Als Modellprojekt verweisen Sie auf Smile24 in Schleswig-Holstein. Und da würde ich jetzt meine Fragen gerne anknüpfen. Wie stark konnte die ÖPNV-Nutzung seit der Einführung dieses Projekts Smile24 in der Modellregion gesteigert werden? Welche Schwierigkeiten oder Hemmnisse gibt es bei der Konzeption und Umsetzungsvorbereitung einer Modellregion wie bei diesem Modellprojekt? Wie stehen Sie zur Einbindung von Mobilitätsanbietern wie Uber, Ihr Kollege sitzt ja hier rechts von mir, in die Konzeption neuer Mobilitätsmodellregionen? Und die letzte Frage wäre, wie lange wird es realistischerweise dauern, bis Modellprojekte wie Smile24 zum Regelfall in touristischen Regionen. Das ist natürlich, wollen wir mal vorne anfangen, um mal hinten dann eventuell die Antwort schon zu finden. Vielen Dank.
Herr Schilling, bitte.
Ja, vielen lieben Dank für die Fragen. Wie ausgeführt, das Projekt ist am Karfreitag, also am 29.03. gestartet, sodass das noch ein bisschen jung ist. Die Marktforschung dazu zusammen ja auch mit der NASH dort laufen. Was ich Ihnen aber mitbringen kann, so mal als allerersten Einblick in der Konzeption ist, dass wir insgesamt ein Fahrgastwachstum aktuell von 18% über dem Vorjahr an dem Punkt sehen. Das ist für so einen kurzen Zeitraum ein immenser Sprung, der da entstanden ist. Wir sehen, und das ist uns auch besonders wichtig, aktuell dort auch keine Kannibalisierung der unterschiedlichen Verkehrsträger. Bisher war es ja ganz häufig so, dass man, wie gesagt, die Verkehrsträger als Silo optimiert hat. Man hat den Busverkehr optimiert, man hat den On-Demand-Verkehr optimiert. Das Ganze war auch nicht unbedingt abgestimmt auf den Schienenpersonenverkehr, also auf die Regionalzüge. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich diese Verkehrsmittel in Teilen auch kannibalisiert haben. Das sehen wir da oben aktuell tatsächlich nicht. Wir sehen aber halt auch, dass sich Nachfrage verändert und verschiebt. Der Samstag ist eher der stärkste Tag tatsächlich. Das zeigt, wie deutlich das auf auch die Freizeitverkehre einzahlt und wie das Konzept an dem Punkt funktioniert. Wir haben am Ende, wir haben ungefähr 60 Ausleihen auch schon von Fahrrädern. Also das ganze Konzept funktioniert tatsächlich ganz gut, so wie es jetzt dasteht. Wir optimieren das natürlich weiter und die große Herausforderung beginnt ja erst jetzt, wenn die Sommerferien da sind, sodass ich sagen würde, geben Sie uns mal noch 3-4 Monate und dann werden wir sicherlich auch Ergebnisse dann veröffentlichen, die ausreichend Substanz haben. Das ist jetzt tatsächlich mal so ein bisschen ein Werkstattbericht, den ich jetzt hier mal geben kann. Was muss sich verändern? Also ich glaube, unser Denken und Handeln muss sich verändern. Wir müssen insgesamt im ÖPNV auch vor der eigenen Haustür durchaus kehren. Wir müssen gucken, dass wir nicht nur auf die Kirchtürme blicken, sondern wirklich noch fokussierter auf die Mobilitätsbedürfnisse der Kunden und müssen das Angebot rund um diese Kunden stricken. Und die bewegen sich halt nicht von Bahnhof zu Bahnhof, sondern von zu Hause zur Arbeit oder vom Strand irgendwie ins Hotel und danach wieder zum Abendessen. Und dann müssen wir gucken, wie wir ein Mobilitätsangebot hinbekommen. Aber die Digitalisierung und die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, bringen uns dort deutlich mehr ran. Was muss passieren, um das voranzubringen? Da arbeiten wir auch durchaus dran. Wir haben jetzt in den Navigator sehr viele Funktionen für ÖPNV-Kunden auch integriert, damit der Navigator am Ende wie so eine Art Schlüssel auch wird für den Kunden, um in diese Mobilitätsregion dann auch einfach reisen zu können, da keine Sorge haben zu müssen, sodass diese Nahverkehrsoptionen sukzessive immer weiter in den Navigator integriert werden. Wir haben jetzt erstmal mit Pendlerfunktionen angefangen, Pendleralarm eingeführt, aber auch zum Beispiel eine Karte. Da wird jetzt auch Routing und Fußrouting irgendwie da sein, damit ich weiß, wie komme ich zu meiner Bushaltestelle, wenn ich kein On-Demand nehmen will. Und das alles ist bereits passiert, ist im Mai auch eingeführt worden und wird jetzt sukzessive erweitert. Da werden wir sicherlich Ende des nächsten Jahres noch mal weitere Produkte bringen. Und wir brauchen eine andere Art der Zusammenarbeit in der Branche, aber auch über die Branche hinaus. Ich habe vom Grundsatz her, wenn Uber im ländlichen Raum wäre und ist, überhaupt gar kein Problem, das in ein integriertes digitales Angebot zu integrieren. Da wird man gucken müssen, wird man sich über wirtschaftliche Rahmenbedingungen unterhalten müssen. Aber so wie wir mit dem Taxigewerbe kooperieren, kooperieren wir auch durchaus mit anderen Mobilitätsdienstleistern, ob das dann Bikesharing oder Roller ist, oder nutzen unsere eigenen Produkte, die wir als DB ja auch haben mit Flinkster und Call a Bike, wenn sie irgendwie vorhanden sind. Aber wir brauchen ein anderes Modell der Zusammenarbeit und wir brauchen ein anderes Verständnis von Mobilität, das sich nicht an Gebietskörperschaftsgrenzen orientiert, sondern an gesamträumlichen Zusammenhängen. Und dafür müssen wir Strukturen ändern. Wir müssen Landesnahverkehrspläne anders nutzen. Wir müssen Aufgabenträger zur Zusammenarbeit an dem Punkt bewegen. Und das sind die Herausforderungen. Aber ich glaube tatsächlich, diese Modellregionen sind was, was das mal anfassbar macht. Und wir merken ein hohes Interesse auch in anderen Bundesländern, weitere Modellregionen aus der Taufe zu heben, wo wir dann in anderen räumlichen Kontexten diese Erfahrungen machen. Und dann muss es in eine Regelfinanzierung und in eine Planbarkeit übergehen. Und wenn ich die Klimaschutzziele ernst nehme, dann ist da jetzt irgendwie kurz vor 12, da müssen wir ziemlich schnell machen. Das wird dann eine zentrale Aufgabe, die Rahmenbedingungen dann auch so zu stricken, dass das dann möglich wird.
Ganz herzlichen Dank. Sie haben für diese Runde, glaube ich, das beste Ergebnis. So, die letzte Frage in der ersten Runde stellt die Kollegin Ina Lattendorf für die Linke. Bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen für die vorab eingereichten Stellungnahmen. Das ist immer sehr hilfreich, um sich vorzubereiten. Ich möchte meine Frage an den Mobildienstleister ÖPNV aus dem ländlichen Raum, an Herrn Lösel von der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim richten. Das ist der zweitgrößte Landkreis Deutschlands, größer als das Saarland mit 44 Einwohner pro Quadratmeter. Große Herausforderung im ländlichen Raum innerhalb der Metropolregion Hamburg. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ja auch beschrieben, fahrplanbasierter Rufbus. Das ist ein tolles Angebot mit sozusagen Erreichbarkeit jedes Ortes über den Landkreis hinaus. Aber sozusagen, es gibt ja immer auch sozusagen die Abers bei solchen Angeboten. Wir hatten geredet, was ist erforderlich dass auch Touristen von diesem flexiblen Angebot, von dieser Bedienform überhaupt erfahren und es auch sozusagen nutzen können, wenn sie sich erkundigen, wie komme ich denn von A nach B, wenn ich dann mit dem Zug in Ludwigslust ankomme und dann aber weiter will nach, weiß ich nicht, Dorf 1, 2, 3.
Herr Lösel, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde das in zwei Teilen beantworten. Erst noch mal kurz aufs System und auf die Ausgestaltung verweisen und dann die Frage beantworten, wie kann man das jetzt auch für Touristen besonders zugänglich machen. Zunächst mal sind wir größer als Berlin, Hamburg, Bremen und das Saarland zusammen, haben aber nicht 7 Millionen Einwohner wie die genannten Gebietskörperschaften, sondern nur 214.000. Und das macht eigentlich schon die Dimension klar. Also in der Top 10 der Kreise mit dem meisten Platz pro Einwohner sind wir sozusagen ganz oben. Wir haben seit 2016 eine klare strategische Ausrichtung, Daseinsvorsorge, Digitalisierung, Dekarbonisierung. Seit 2018 haben wir flächendeckend unser Rufbussystem und sind auf Basis der Daten des Jahres 2021 Platz 1 in Deutschland bei Fahrten je 1000 Einwohner und Fahrten je Quadratkilometer Fläche. Wir sind gestartet mit 7,5 Millionen Fahrplankilometern und haben heute weit über 50 Millionen Fahrplankilometer, die wir bei uns im Landkreis anbieten. Unser Claim ist, jede Zugan- und Abfahrt ist angebunden. Wir sind auch Fahrziel Naturgebiet mit unserem Biosphärenreservat an der Elbe und am Schalsee. Und insofern kann ich erst mal sagen, dass Deutschland-Ticket funktioniert. Ja, es ist ja immer so, diese Kritik, jetzt haben wir ein tolles Angebot, ein Flatrate im ÖPNV, aber die kann keiner nutzen, weil man ja nicht fahren kann, wenn es kein Angebot gibt. Und bei uns ist das genau das Gegenteil. Bei uns gibt es ein Riesenangebot und die Fahrgastzahlen sind explodiert. Wir haben seit 2015 45% mehr Fahrgäste und allein die letzten 2 Jahre 20% mehr Fahrgäste. Und in der flexiblen Bedienung vom Rufbus haben sich die Fahrgäste fast vervierfacht. Das Land Mecklenburg-Vorpommern, da sind wir sehr stolz drauf, hat uns zur Blaupause genommen und hat eine Mobilitätsoffensive gestartet, die da vorsieht, flächendeckender Rufbus in Mecklenburg-Vorpommern, Stundentakt 5 bis 22 Uhr, keine Servicezuschläge und verbunden auch mit Ausweitung im SBNV und im Busverkehr überregional, also in Taktbussen mit sehr hohen Standards. So, und was man jetzt feststellen kann ist, es braucht Fahrplanauskunft. Alle unsere Fahrten sind in den Fahrplanauskunftssystem drin, ob es DB Navigator ist oder wohin du willst oder die Fahrplanauskunft des Landes MV, also die MENS-App. Aber es gibt nicht in allen Fahrplanauskunftssystemen den Buchen-Button. In der Fahrplanauskunft des Landes haben wir den Buchen-Button mittlerweile etabliert als Deep Link und wir wünschen uns, dass beispielsweise auch im Navigator der Buchen-Button für Rufbusverkehre drin ist, damit ich eben eingeben kann von München nach Segelkow in Ludwigslust-Parchim und dann eben gleich über die Buchenfunktion die Fahrt buchen kann und idealerweise auch gleich bezahlen kann. Das ist also mein großer Wunsch, dass wir irgendwie einen Standard hinbekommen für diese übergeordneten Auskunftssysteme, damit es eben nutzbar ist. Oft werde ich angesprochen und es wird gesagt, ihr müsst mehr Werbung machen, ihr müsst, was weiß ich, Zeitungsannoncen schalten und das sehe ich gar nicht. Ich sehe das so, dass wir uns digital verknüpfen müssen, alle Verkehrsträger untereinander und dass praktisch die Wegeketten digital beauskunftet und bestellt und bezahlt werden können müssen und dann steigen auch ganz automatisch die Fahrgastzahlen, sodass es dann sozusagen zum großen Erfolg werden kann.
Herzlichen Dank. Wenn du möchtest, hast du noch eine Minute oder du schenkst uns das für die zweite Runde. Das ist sehr nett. Ja, herzlichen Dank für die erste Runde. Ich würde dann direkt mit der zweiten Runde starten und hoffe, dass wir so diszipliniert weitermachen. Die erste Frage wird von der Kollegin der SPD, Rita Hagel-Kehl, gestellt. Bitte.
Ja. Vielen Dank an alle Sachverständigen. Ich hätte jetzt meine Frage an Herrn Hillmeier vom der Tourismuschef aus Bad Hindelang, der mit dem Emmy Mobil uns vielleicht einiges auch vorstellen kann, sozusagen das Beispiel für das liefern, was die Frau Hurek vorhin genannt hat, wie man eben das in ländlichen Regionen machen kann und vor allem, wie man es auch machen kann, dass nicht nur die Touristen davon profitieren, sondern auch die Einheimischen. Bei Ihnen war ja die Ausgangslage, dass Sie fast Overtourismus hatten. Und wir brauchen ja auch die Einheimischen, dass sie eben auch die Touristen freundlich empfangen und nicht sagen, jetzt kommen die schon wieder, sondern das ist ja für uns wichtig. Und vielleicht auch gehen Sie ganz knapp auf die Verknüpfung ein, die Sie ja jetzt alle vorhaben. Die haben ja einige Modelle auch schon angesprochen und auch die Verknüpfung eben mit der DB. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Von meiner Seite auch nochmals ein herzliches Grüß Gott, wie man bei uns in Bayern sagt. Ich möchte auch auf das eingehen, was die Frau Hurek gesagt hat, weil es ist tatsächlich so, Nachfrage versus Angebot. Das Angebot von Mobilitätsdiensten muss einfach so gut sein, dass es automatisch angenommen wird. Also die Leute da überzeugen zu müssen, das ist schwierig. Bad Hindelang in den Allgäuer Hochalpen, also vielleicht ganz kurz beschrieben, wir sind eine große Flächengemeinde, 140 Quadratkilometer, 6 Dörfer, 5200 Einwohner, 1 Million Übernachtungen pro Jahr und wir sind kein Aufgabenträger. Ich bringe diesen Hinweis ganz bewusst, vielleicht kommen wir nachher noch auf das Thema Förderung zu sprechen, weil wir keine Förderung bekommen haben, in Bayern zumindest. Oberstdorf ist auch schon genannt worden. Wir beide machen ja das Naturschutzgebiet der Allgäuer Hochalpen aus und sind eben auch Partner von Fahrziel Natur, der Kooperative zwischen B&D, NABU, VCD und eben der Deutschen Bahn. Bei uns hat sich im Allgäu der Verkehr, zwei Fakten vorneweg, der Verkehr ins Allgäu, in die Allgäuer Alpen, hat sich in den letzten 50 Jahren, vor 50 Jahren ist man auch schon Auto gefahren, verdreizehnfacht. Und die Vereinten Nationen haben ja auch errechnet, dass 75% des CO2-Ausstoßes im Tourismus aufgrund vorwiegend der An- und Abreise, aber auch aufgrund der Mobilität vor Ort entstehen. Dazu kommt dann noch der Parksuchverkehr, wie wir gerade von Frau Hagel-Kehl gehört haben, Stichwort Overtourism vor Ort. Ziel muss also sein, und damit haben wir uns auch dann in unserem Lebensraumkonzept beschäftigt, die letzte Meile zu schließen. Das ist eigentlich die Krux des Ganzen und möglichst wie bei uns im ländlichen Raum dann eben auch einen Verkehr anzubieten, just in time, ganz nach Bedarf und quasi ab der Haustüre. Und die Lösung sind hier einfach, haben wir ja auch schon gehört, bedarfsgerechte Bedienverkehre, insbesondere dann auch bei uns im touristischen ländlichen Raum. Und da ist eben das Beispiel Emmimobil. Emmimobil ist touristisch entstanden und steht für emissionsfrei miteinander individuell. Wir haben hier zwei Elektro-Kleinmobile Neunsitzer, die gesteuert über die sogenannte Emmimobil-App, die stammt von Yoki, der Deutschen Bahn, sind wir wieder dabei, haben wir vorhin uns schon unterhalten. Und wir haben unzählige virtuelle Haltestellen. Es ist quasi jeder Gast, Klammer auf, auch natürlich jeder Bürger, 90% der Nutzungen sind aber touristisch, 10% immerhin schon von Bürgern, vorwiegend auch von Seniorinnen und Senioren. Das ist sehr wichtig, auch für unsere Bürgermeisterin, auch diese Gruppe in der Mobilität zu halten, weil das Taxiunternehmen sich vor Ort ja auch zurückgezogen hat. Und so sind bei uns quasi die Gäste über die Gästekarte kurbeitragsfinanziert und über eine Bürgerkarte, die sehr günstig zu erwerben ist, eine Mobilitätskarte, über diese unzähligen virtuellen Haltestellen und über die Emmimobil-App ganz nach Bedarf quasi ab der Haustüre mobil. Es sind unzählige virtuelle Haltestellen und zwar genau dann mobil, wenn die Mobilität auch gebraucht wird. Wir sind natürlich wesentlich kleiner, als wie der Kollege gerade gesagt hat. Wie gesagt, wir sind eine Gemeinde, haben aber doch jetzt schon seit Dezember 2021 60.000 Fahrgäste transportiert und haben eine unglaublich gute Bewertung von 4,9, von 5,0. Die Fahrerinnen und Fahrer, die unser Aushängeschild sind, die haben sogar eine Bewertung von 5,0. Also das funktioniert und es gibt natürlich den entscheidenden Anreiz, da bei uns vor Ort kein Auto mehr gebraucht wird, insbesondere von den Gästen, dass man mit der Bahn anreist. Allein hier kann ich Ihnen keine Zahlen sagen, weil wir es einfach nicht wissen, aber dazu ist es wahrscheinlich auch noch zu kurzfristig. Aber wir sind überzeugter Partner von Fahrziel Natur und ich denke, das ist auch der richtige Weg. Denn entscheidend, das haben wir heuer auch gehört auf der DB Mobiler Leben in Berlin im April, und da hat der Bahnvorsitzende ja auch gesagt, das Entscheidende wird sein, die Reisekette mit der Verknüpfung unterschiedlichster Verkehrssysteme zu schließen und die Möglichkeit zu geben, in einem Buchungsvorgang von Haustür zu Haustür zukünftig nicht nur zu buchen, sondern auch zu bezahlen. Und das wird das Entscheidende sein für uns im Tourismus, um eben auch wirklich vor Ort auch Schutz von Klima, Luft und Natur voranzustellen. Wir machen jetzt noch einen Ausbau. Wir haben, wie gerade auch schon Frau Hurek gesagt hat, verschiedene Insellösungen freier Mobilität, die es bei uns auch auf Gästekarte im ÖPNV gibt, weil Emmimobil ist ja ein Zubringer zum ÖPNV oder wenn gerade kein Bus fährt, fährt er auch direkt ans Ziel. Wir werden jetzt ab November dann die große Lösung haben. Das heißt, der gesamte touristische Landkreis Oberallgäu bis hin zum Bodensee wird mit Bus und Bahn dann auf Gästekarte kostenlos von unseren Urlaubsgästen genutzt werden können. Und das ist natürlich ein weiterer Anreiz, um ins Allgäu in Urlaub zu kommen und dort die Mobilität ohne Auto zu genießen und möglichst, da man mit Emmimobil schon ab der Haustüre mobil ist, auch ohne Auto anzureisen, sondern gleich mit der Bahn
Null. Gut, passt.
Passt sehr gut, vielen Dank. Die nächste Frage für die CDU-CSU, die Kollegin Heike Bremer.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, sehr geehrte Sachverständige, für Ihre Stellungnahmen. Meine Frage richtet sich, die ersten Fragen, an Herrn Oppermann. Herr Oppermann, Sie haben in Ihrer Stellungnahme ein Beispiel für das ÖPNV-Taxi erwähnt. Und ich möchte gern wissen, wie sind Ihre Erfahrungen mit dem ÖPNV-Taxi inzwischen? Das sind in Ihrem Beispiel Freudenstadt. Sie haben ja auch vorhin schon die Pooling-Verkehre von Haustür zu Haustür erwähnt. In anderen Städten übernehmen Taxis als Anrufbusse Poolingfahrten von Haltestelle zu Haltestelle, also sogenannte Linienbedarfsverkehre. Gibt es seit der Gesetzesänderung einen größeren Trend zu den genannten ÖPNV-Taxis? Und wenn nein, was müsste der Gesetzgeber aus Ihrer Sicht noch ändern? Eine weitere Frage habe ich zur Elektrifizierung an Herrn Oppermann. Wir wollen bei den Antrieben dekarbonisieren. Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit die Taxis, die ja deutlich mehr unterwegs sind als ein deutsches Durchschnittsauto, um auch in Zukunft noch umweltfreundlicher unterwegs zu sein? Und wenn noch etwas Zeit ist, habe ich noch eine Frage an Herrn Ehrmann. Ihre Branche ist unterwegs, sich ökologischer aufzustellen, also Landstrom, Flüssiggas. Wie sieht es da mit der Infrastrukturversorgung in Deutschland und weltweit aus? Vielen Dank.
Das ist sportlich jede anderthalb Minuten. Herr Oppermann, fangen Sie bitte an. Sie haben drei, weil Sie zwei Fragen haben.
Wunderbar, genau. Ich bin der Zubringer zum Schiff in dem Fall jetzt, wenn ich das richtig verstehe. Die Frage nach dem ÖPNV-Taxi und den Poolingverkehren. Die Poolingverkehre sind als solche nicht völlig neu. Die gab es schon vor der letzten Gesetzesnovelle 2021. Damals hießen die Anrufsammeltaxi, Taxibus und so weiter. Insofern, das nimmt eher aus einem anderen Grund zu als aus der Regulatorik, ehrlich gesagt. Also es gibt einen Trend dazu, diesen Pooling. Das eine ist, dass es eine nachhaltige Mobilitätsform ist. Aber ein zweiter Faktor ist auch nicht zu unterschätzen. Es ist häufig einfach günstiger, als große Busse übers Land zu schicken. Ja, das heißt, es macht Sinn, einerseits über die Angebotsausweitung sowas zu machen und zum anderen auch über Effizienzgesichtspunkte. Das heißt nicht, dass der Bus dann zwingend weniger fährt, aber fährt vielleicht woanders, wo ich sozusagen in diese größeren Gefäße dann besser gebrauchen kann. Speziell auf das ÖPNV-Taxi-Konzept zu sprechen zu kommen, das ist eine ganz smarte Lösung, wo ich im Prinzip das Ergänzen und Verdichten des Linienverkehrs, das der gesetzliche Auftrag des Taxis, digitalisiert habe und gesagt habe, wenn der Linienverkehr gerade Käse ist, dann kannst du dir für einen kleinen Komfortzuschlag eben das Taxi rufen. Das teilst du dir dann aber auch mit anderen Fahrgästen, wenn da noch welche sind. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Dort, wo es im Moment umgesetzt wird, führt sogar dazu, dass wir gerade im Kreis Freudenstadt haben wir wieder eine Zunahme von Taxiunternehmen, Taxikonzessionen und so weiter. Das heißt, gegen den Trend kann man ankämpfen, wenn man solche Konzepte umsetzt und auf die Straße bringt. Und das Gewerbe ist da sehr, sehr offen für das. Und der Charme der Lösung ist tatsächlich, mal mache ich normalen Taxibetrieb, mal bin ich ÖPNV-Taxi. Ich wechsle ganz flexibel hin und her, statt das daneben zu stellen. Antriebe dekarbonisieren, ganz kurz. Stopp. Ich habe Ihre Frage gar nicht beantwortet. Ich sehe keinen gesetzlichen Anpassungsbedarf, ist die kompakte Frage. Wir müssen das einfach vor Ort auf die Straße bringen, schlicht und ergreifend. Dekarbonisierung, die große Herausforderung bei der Dekarbonisierung ist nicht mehr die Technik. Die Reichweiten reichen. Wir kommen mit den Autos gut zurecht. Die Frage ist Infrastruktur drumherum und eine Wirtschaftlichkeit. Wir sehen einfach, dass sie teilweise durch die Einschränkungen in der Nutzbarkeit so noch nicht wirtschaftlich sind. Und wir wünschen uns da eine Transformationsbegleitung, auch mit Geld offen gestanden, damit eine Branche, die nach Corona einigermaßen ausgeblutet dasteht, investieren kann jetzt. Wir haben vor einer Woche letzte Runde in meinem Technikausschuss haben zum ersten Mal mit Unternehmer berichtet, es werden zunehmend Gebrauchtfahrzeuge auf Taxi umgerüstet. Wir haben immer Neuwagen gekauft. Der Branche geht schlicht da das Geld aus und dann kaufen wir nicht schicke neue Elektroautos, erst recht nicht, wenn noch Strafzölle im Raum stehen.
Und Herr Ehrmann, bitte.
Landstromanlagen sind ein ganz wichtiges Tool, um zum einen die Emissionen in den Häfen zu reduzieren, zum anderen CO2 zu senken. Deutschland ist da sehr gut aufgestellt, es ist aber nicht trivial. Das ist nicht einfach nur eine Steckdose, wo man so ein Kreuzfahrtschiff dran steckt. Wir reden über einen enormen Energieverbrauch. Da muss eine Infrastruktur gebaut werden. Die Regulatorik ist eindeutig. Bis 2030 werden alle europäischen Häfen ausgestattet sein. Weltweit wird es schwieriger werden. Es wird aber das Ziel sein. Und wenn die Kraftstoffe grün sind und dann im Hafen die entsprechenden Generatoren laufen, wird es dann auch in solchen Destinationen einfacher werden. Aber die Schifffahrt ist bereit, die neuen Schiffe sind alle soweit, die anderen werden überall nachgerüstet. Ist ein ganz wichtiger Punkt und da hat Deutschland wirklich auch Großes geleistet. Hamburg, Kiel, Rostock sind ausgestattet. Da sind wir auf einem guten Weg.
Herzlichen Dank. Ich denke, 45 Sekunden, aber dann ganz kurz, Frau.
Ja, genau. Ich würde einfach nur gerne wissen, gibt es Hindernisse, die die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Verkehrsträgern an die DB Navigator App verhindert? Weil ich sag mal so, da könnte man das ja organisieren, dass man nur ein Buchungstool braucht.
An wen ging die Frage? Bitte.
Wie ich das in 18 Sekunden beantworte, wird sehr spannend. Vom Grundsatz her sind die Tarife in den Verbünden und wir sind seit Jahren unterwegs, Verbundtarife in den Navigator zu integrieren. Der große Integrator ist jetzt das Deutschlandticket, das am Ende 20 Millionen Kunden bisher hatten. Und dann müssen Sie sich über diese Fragen keine Gedanken mehr machen, weil dann können Sie alle ÖPNV-integrierten Angebote nutzen.
Sie haben es super hinbekommen, Herr Schilling. Vielen Dank. So, für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Gastel, bitte.
Ja, ich stelle jetzt die Sachverständigen auch vor eine herausfordernde Aufgabe, weil ich mehrere Fragen an zwei Personen habe. Zunächst mal an Herrn Schilling von der Deutschen Bahn. Sie hatten vorhin unter anderem gesprochen, dass man nicht so auf den Kirchturm achten dürfe. Sie haben verschiedene Verkehrsträger ins Spiel gebracht. Sie haben Fern- und Regionalverkehr. Sie haben über Taxi auch eine Frage beantwortet und da kommt mir dann sofort die Frage Personenbeförderungsgesetz, was lässt es alles zu? Sie kennen sich ja mit dem Thema auch aus der früheren Tätigkeit aus, die Sie hatten und deswegen die Frage, inwiefern das Personenbeförderungsgesetz aus Ihrer Sicht geeignet ist, diese Herausforderungen zu erfüllen oder wo es vielleicht auch eher ein Hindernis ist, Innovationen zu ermöglichen, neue Mobilitätsangebote, Verknüpfung, Digitalisierung hatten Sie auch angesprochen, also wie das funktioniert. Meine zweite Frage geht an Kerstin Hurek vom ACE. Sie hatten geschrieben und vorhin auch auf diese Studie hingewiesen, wonach 68% der Leute sagen, mir ist es wichtig, nachhaltig, wenn schon Urlaub und Tourismus, dann sollte es nachhaltig sein. Sie haben dann ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Leute sich aber nicht so verhalten, also ihren eigenen Ansprüchen sozusagen nicht gerecht werden. Sie haben darauf hingewiesen, Auto ist das Verkehrsmittel Nummer eins. Da ergänze ich, da sinkt ja sogar noch der E-Auto-Anteil. Also das heißt nicht nur Auto, sondern dann am besten auch noch das, was am schlechtesten ist für die Umwelt. Und deswegen die Frage, woran liegt es aus Ihrer Sicht? Was kann man da tun, um dieses Bewusstsein oder auch die Bereitschaft, sich zu verändern, entsprechend zu fördern? Und zwar insbesondere auch für die An- und Abreise. Weil Sie hatten ja darauf verwiesen, dass es Best-Practice-Beispiele vor Ort gibt. Die gibt es, aber es geht um An- und Abreise, weil das ist ja der Schwerpunkt. Und da wird ja am meisten Emissionen erzeugt.
Vielen Dank. So, jetzt habt jeder von Ihnen auch wieder 2 Minuten. Bitte, Herr Schilling, fangen Sie an.
Ja, vielen lieben Dank. Ich sehe jetzt in der Regulatorik vom PBFG keine Hindernisse, diese Konzepte irgendwie umzusetzen. Man sieht ja, sie greifen Raum, sie greifen auch im ländlichen Raum durch, sodass ich tatsächlich sagen würde, die letzte PBFG-Novelle hat ausreichend Freiräume geschaffen, um diese Angebote dann tatsächlich auch auf die Straße zu bringen. Wo ich Anpassungsbedarf sehe, sind eigentlich die vorhin angesprochenen Nahverkehrspläne, die ja eigentlich diese integrative Kraft haben sollten, wo man über Mindeststandards, Qualitätsstandards tatsächlich dann auch räumlich auf ein Niveau referenzieren kann. Ich glaube, ergänzend muss man in den Ausschreibungen tatsächlich arbeiten. Ich glaube, man muss auch in den Ausschreibungen integrierter denken. Man muss den On-Demand-Verkehr in den Busverkehr integrieren und eine gemeinsame Ausschreibung auch in eine Regelfinanzierung überführen, damit es nicht in diesen Pilotprojekten irgendwie verbleibt, sondern, wie wir jetzt gehört haben, in Bad Hindelang tatsächlich in ein Standardprodukt überführt. Und da muss man arbeiten. Man könnte auch überlegen, Verknüpfungsstationen wie in den Niederlanden in die SPNV-Ausschreibungen reinzubringen, um solche Sachen zu machen. Also auch da ist der Spielraum durchaus da. Man muss es wollen, aber man kann auch vielleicht ein bisschen funktionaler ausschreiben, als wir das tun. Wenn wir immer nur einzelne Linien ausschreiben und keinen konzeptionellen Spielraum lassen für denjenigen, der als Verkehrsunternehmen ja das Wissen irgendwie mitbringt, dann kriege ich halt auch immer nur das Angebot auf genau das, was ich ausgeschrieben habe und keine Ideen und auch weniger Innovation, als es möglich wäre, wenn wir funktionaler ausschreiben würden. Da sehe ich tatsächlich den größeren Handlungsbedarf und wir brauchen auch eine integrierter funktionierende Finanzierung à la longue. Ich glaube, der Nachweis muss erbracht werden, dass solche Systeme effizienter sind als das bisherige Silo-Denken. Ich glaube, das wird uns gelingen, da bin ich fest von überzeugt. Und dann wird man am Ende an diesen Strukturen auch drehen müssen, dass man diesen Gap auch zwischen Ländern und Kommunen überwindet, weil je nachdem, was ich irgendwie fahren lasse, zahlt ja der eine oder der andere. Von daher wird man irgendwie gucken müssen, wie man das da in eine Verbindung bekommt.
Vielen Dank, liebe Frau Horeck, jetzt sind Sie dran.
Ja, vielen Dank, Herr Gaspel, für die Frage. Ich glaube, letztendlich sind wir da alle gefragt. Wir müssen nämlich unser eigenes Mobilitätsverhalten schlichtweg überdenken. Und es gibt ganz wunderbare Tools im Internet. Da kann man eingeben, was kostet mich die Reise mit dem Zug, mit dem Flug, mit dem Auto. Nicht nur an Sprit, an Strom, sondern auch an CO2. Und ich glaube, da muss insbesondere Politik, Bundespolitik, Landespolitik, aber auch die lokale Politik vor Ort darauf aufmerksam machen. Also welche Möglichkeiten gibt es? Und vielleicht müssen wir uns da auch selber an die eigene Nase fassen. Vielleicht muss es nicht immer Malle oder die Malediven sein. Vielleicht darf es dann auch mal Bad Hindelang oder das viel gerühmte Bad, nee, es ist kein Bad, aber nur Oberstdorf sein. Oder Bodensee, genau. Letztendlich geht es natürlich um Preisstrukturen. Also ich muss mir überlegen, Push and Pull gibt es aus der Verkehrswissenschaft. Höhere Kosten, sage ich natürlich als Autoclub, ist immer schwierig für nachhaltige Reiseoptionen, die die tatsächlichen ökologischen und sozialen Kosten widerspiegeln, muss ich aber in Betracht ziehen. Ebenso die Steigerung natürlich der Attraktivität. Es ist mehrfach jetzt angesprochen, des ÖPNV bzw. der eher umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln und eine höhere Transparenz, was das angeht. Lass mich noch einen Punkt machen bei dem Thema Mobilität vor Ort. Das habe ich eben nicht genannt. Das ist aber ein Thema, das uns sehr, sehr wichtig ist, weil es dazu Analysen gibt. Das Thema Dekarbonisierung, Elektromobilität ist angesprochen worden. Wir stellen aber zunehmend fest, dass die Regionen, insbesondere die touristischen Regionen, gerade in den Hochsaisonmonaten da an ihre Grenzen stoßen. Also das Thema Elektromobilität, Ausbau der Ladeinfrastruktur, bitte noch mal besonders auch in Ihren Wahlkreisen vielleicht mit bedenken.
Herzlichen Dank. Die nächste Frage, FDP, Kollege Nico Tippelt, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. In der zweiten Runde wende ich mich an Roland Werner von Uber. Herr Werner, in Ihrem Bericht sprechen Sie davon, dass digitale Mobilitätsdienste wie Uber bereits in vielen touristisch geprägten Räumen in Europa viel deutlich weiter sind als bei uns in Deutschland. Als Beispiele nennen Sie Portugal und Kroatien. Frage, gibt es in den Ländern Taxis? Wie schaffen es die europäischen Kollegen, dass sowohl Mobilitätsdienste als auch Telefon, also wie schaffen die es, dass sowohl Mobilitätsdienste als auch Taxis nebeneinander, vielleicht auch miteinander, jedoch eben nicht gegeneinander arbeiten? Also wie gelingt es, dass sie voneinander profitieren? Außerdem bringen Sie gute Argumente vor für intermodulares Reisen und notwendigen Bürokratieabbau. Könnten Sie erläutern, welche zusätzlichen Herausforderungen Dienstleister wie Uber im ländlichen Raum in Deutschland haben und wie diese überwunden werden können? Ist es realistisch zu hoffen, dass wir Uber, Bolt, andere Wettbewerber bald auch in ländlicheren Regionen nutzen können? Wie gesagt, hier gibt es oftmals keine Taxen mehr oder kaum noch welche und werden auch manchmal Mondpreise aufgerufen, was sicherlich illegal ist.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, lieber Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Fragen. Ich möchte an der Stelle erst einmal sagen, es ist so, dass wir in vielen Ländern wirklich sehen, wenn beherzt das Reglement reformiert wird, dass neue Produkte, neue Angebote möglich sind. Und zwar Angebote, die weit aus den Ballungsräumen auch hinausreichen und entlang auch in den ländlichen Raum greifen. Also die Beispiele, die ich aufgeführt habe, Portugal, Kroatien sind solche Beispiele. Dort gibt es beispielsweise in Portugal gibt es dieses Segment lizenzierter Fahrerinnen und Fahrer. Die müssen sich offiziell auch anmelden und ein leichtes Training machen, aber können dann recht leicht den Markt bedienen. Und insofern können wir über die App auch unsere Wettbewerber flächendeckend im gesamten Land, auch weit in den ländlichen Raum hinein, Angebote entsprechend darstellen. Dort gibt es nebeneinander so ein System Chauffeur-Mietwagen und so ein System Taxi. In Kroatien, wo wir auch wirklich flächendeckend über die Mobilitäts-App Angebote anbieten können, ist es so, dass es ausschließlich ein Taxi-Produkt gibt, das aber wiederum voll flexibel Preise gestalten kann. Und auf die Frage, was in Deutschland dafür vielleicht notwendig wäre, möchte ich sagen, es gab in der letzten PBFG-Novelle einen Punkt, der, glaube ich, im Konsens der meisten Parteien damals vereinbart wurde, dass man auch den Taxis in Zukunft ermöglicht, in einem gewissen Rahmen flexible Preise zu gestalten. Das hat insbesondere den Effekt, dass auch vorab Festpreise aufgerufen werden können. München ist voranmarschiert, jetzt gefolgt von Berlin und Chemnitz. Wir bieten dort selbst auch ein sehr intensives Taxiprodukt an, in Deutschland mittlerweile mit etwa 5.000 Taxifahrerinnen und Taxifahrern bei etwa 50.000 Taxis in Deutschland, also durchaus ein interessanter Anteil. Und das ist eben dadurch, dass die Preise flexibel sind und dass sie transparent sind. Das heißt, dass die Fahrgäste wirklich bei Fahrtantritt wissen, was kostet es, denn das ist oft für viele ein Unsicherheitsfaktor, weshalb sie dann es vielleicht sonst nicht verwenden würden. Es gibt den zweiten Punkt, und es klang ja auch schon durch, ländlicher Raum. Wie kann man dort wirklich flächendeckender auch in Deutschland entsprechende Angebote darstellen? Und ich glaube, wir haben im PBFG seit über 10 Jahren eine Experimentierklausel. Wir haben jetzt viele Modellregionen, die, glaube ich, sehr wichtige Beiträge auch liefern, Dinge zu erproben, auszuprobieren. Wir sehen aber gleichzeitig, dass in weiten Teilen des Landes, ich habe mir die Zahlen zum Beispiel von Mecklenburg-Vorpommern nochmal angeguckt, dramatischer Rückgang von Taxi- und Mietwagen im Angebot. Und wir glauben, es wäre sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht nochmal eine neue Möglichkeit schafft, vielleicht anfangs testweise nur im ländlichen Raum, dass man sagt, ein P-Schein, den jeder Fahrer und jede Fahrerin im Mietwagen- und Taxisegment heute schon benötigt. Da wird abgeprüft das Führungszeugnis, da wird abgeprüft Vereignungs in Flensburg und auch ein entsprechender Medizin- und Reaktionstest. Ob man nicht vielleicht sagt, bis zu einer gewissen Umsatzschwelle, und sei es am Anfang vielleicht nur Gastronomen, Hoteliers und andere, die schon bewährt als Unternehmer tätig waren, dürften auch solche Mobilitätsangebote anbieten und ihre Fahrgäste, wenn sie mal vielleicht auf der falschen Seite des Tals heruntergestiegen sind, weil das Wetter schlecht wurde, dann auch fahren. Dass man also so eine neue Kategorie vielleicht ermöglicht, sprich neue Angebote ermöglicht, die niederschwellig sind und nicht neue Hürden aufstellt. Es wird aktuell auch diskutiert, ein neuer Fachkundenachweis wieder für Fahrerinnen und Fahrer im Taxi- und Mietwagensegment. Das würde noch stärker dazu führen, dass es noch weniger Fahrerinnen und Fahrer im ländlichen Raum gibt. Und ja, vielleicht last but not least auch zum Thema Elektromobilität und Nachhaltigkeit. Auch da sehen wir regelmäßig die Herausforderung. Auf der einen Seite glauben wir, die Anstrengungen sind sehr gut, die unternommen werden im Bereich Ladeinfrastruktur, weil das wird eine Riesenthematik weiterhin sein. Die Fahrzeuge sind nach wie vor nicht einfach am Markt zu erhalten, aber wir haben eben auch Reglements im Personenbeförderungsgesetz mit der berühmten Rückkehrpflicht, die es einerseits diejenigen, die verbrennergetriebene Fahrzeuge benutzen, dazu bringen, Umwege zu fahren, um wieder am Ende zu dem Ort zurückzufahren, gleichzeitig aber auch den Umstieg zur Elektromobilität enorm erschweren. Denn batterieelektrische Fahrzeuge haben nach wie vor eine Reichweitenthematik. Die Reichweitenthematik schlägt überproportional stark zu im ländlichen Raum, wo die Wege weiter sind. Wir haben uns das mal angeguckt, beispielsweise Großraum Berchtesgaden. Wenn man in dem einen Ort wohnt, aber am anderen Ort mit dem Zug ankommt und dann das Fahrzeug wieder in den einen Ort zurückfahren muss, die Wege sind unglaublich schnell, sehr, sehr lang, die dann ohne Fahrgästen gefahren werden würden. Und da glauben wir, wenn die Haushalte vielleicht knapp sind und vielleicht für zukünftige weitere Projekte im Rahmen des öffentlichen Verkehrs die Mittel auch nicht so stark sind, etwas noch mehr auch auf solche privaten Angebote zu setzen. Vielleicht Umstieg auf Elektromobilität dadurch zu ermöglichen, dass man auch vielleicht dann von Regeln entsprechend Abstand nimmt. Dankeschön.
Vielen Dank. Die nächste Frage, Herr Mike Bonczek für die AfD. Bitte, Herr Bonczek.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage wäre an den Herrn Hillmeier. Ich will das ganz kurz fassen. Sie schreiben, dass das Förderprogramm zur Mobilität vor allem Ballungsgebiete begünstigen. Können Sie das bitte an einem Beispiel mit konkreten Zahlen eventuell veranschaulichen? in Bezug nochmal auf die EMI-Mobil, auf dieses Beispiel, was ja keine Förderung, wenn ich das richtig verstanden habe, in Bayern nur bekommen hat, sind die Einnahmen aus dem Kurbeitrag und Baugebühren nicht auch eine indirekte Förderung? Und wie, ganz kurz, finanzieren Sie dann diese zwei Fahrzeuge, die Sie da mit Fahrern laufen haben? Das würde mich interessieren. Und eine weitere Frage geht an den Herrn Wanner von Uber. Sie befürworten auch Festpreise für Touristen bei Taxifahrten im Voraus. Das wäre international so üblich. Stimmt das? Und wenn ja, in wie vielen europäischen Ländern ist denn das, dass noch ein Taxometer läuft und oder diese Preissache so entschieden wird? Also wie ist das Verhältnis in den europäischen Ländern? Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Hillmeier, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Beantworte ich sehr gerne. Vielleicht zunächst beginne ich mit der Finanzierung. Also wir haben pro Jahr für EMI Mobil für die zwei Elektrofahrzeuge on demand einen Bedarf von etwa 350.000 Euro zu finanzieren. Dazu kommt dann noch der auf Gästekarte freie ÖPNV mit Bahnanschluss in Sonthofen. Das sind etwa nochmals etwa nochmals 400.000 Euro. Also wir kommen hier schon auf eine ganz schöne Summe für eine kleine Gemeinde mit 5.200 Einwohnern. Von ungefähr, wenn man noch ein bisschen Nebenkosten rechnet, von derzeit 800.000 Euro pro Jahr, die bei mir im touristischen Haushalt drin sind und rein über den Kurbeitrag finanziert sind. Das heißt, wenn wir jetzt dann ab der kommenden Wintersaison die große ÖPNV-Lösung im Landkreis und bis Lindau machen, bis zum Bodensee inklusive Bahn, dann ist es ein knapper Euro pro Tag und Gast, den der Gast über den Kurbeitrag hier finanziert. Aber das lohnt sich, um, wie gesagt, die Leute auf den ÖPNV und eben auf den Bedarfsverkehr, der ja täglich von 8 Uhr bis 22 Uhr geht, mobil zu machen bezüglich der ersten und letzten Meile. Wir haben in Bayern, ich kann nur für Bayern sprechen, weil ich die anderen Förderkulissen natürlich nicht kenne, keine Förderung bekommen, weil wir kein Aufgabenträger sind. Wir sind ein Markt, eine Gemeinde. Aufgabenträger wäre bei uns der Landkreis, mit dem wir aber natürlich kooperieren. Aber wir kriegen keine Förderung. Und dann ist ein Schwachpunkt der Förderung in Bayern, dass die Förderung sich nach Einwohnerzahlen bemisst. Da sind wir im ländlichen Bereich natürlich von Haus aus benachteiligt, zumal natürlich touristische Gemeinden, die natürlich deutlich mehr Verkehr haben als sonstige ländliche Gemeinden. Das heißt, deswegen haben wir auch im Verkehrsministerium an einer Tagung zu Bedarfsverkehren teilgenommen von Seiten Bad Hinterlang und angeregt bei unserem Verkehrsminister Bernreiter, dass man doch möglichst auch touristische Zahlen, sprich Gäste oder Übernachtungszahlen, denn auch das sind ja Einwohner in Anführungsstrichen auf Zeit. Die Bürger sind Einwohner auf Dauer, aber die Gäste sind Einwohner auf Zeit, dass man die mit berücksichtigt, weil wir haben es ja gehört, das Stichwort Overtourism kommt ja zustande vorwiegend über den touristischen Verkehr. Unser EMI Mobil ist nach dem Personenbeförderungsgesetz eingeführt worden mit einer sogenannten Notstandsmaßnahme. Das heißt, wir haben es nicht ausgeschrieben, haben uns natürlich da juristisch auch beraten lassen, einfach weil es auch ein kleines Projekt ist, aber weil auch natürlich eine Ausschreibung und da wir eh keine Förderung bekommen, deswegen auch sagten, wir müssen es nicht ausschreiben, auch viel zu lange gedauert hätte und wir ja sofort handeln wollten. Weil wir ja entsprechend Artikel 83 der Verfassung des Freistaates Bayern als Gemeinde zuständig sind für den Tourismus und hier eben natürlich auch den Verkehr in den Griff bekommen wollen. Das heißt, unsere Anregung wäre, aber wie gesagt, ich kenne nur die bayerische Förderkulisse, tatsächlich in einer solchen Förderung, wenn Bedarfsverkehre, wenn die zum Lückenschluss der ersten und letzten Meile und als Anreiz gar nicht erst mit dem Auto, sondern gleich mit der Bahn anzureisen, weil man vor Ort kein Auto braucht, wenn die Raum greifen sollen, dann brauchen wir eine adäquate Förderung für den ländlichen, insbesondere den touristischen Bereich, denn nicht nur die Einwohner, denn das spricht ja wieder eher mehr für Ballungsräume, wo die ÖPNV-Angebote schon gut sind, sondern eben auch andere Faktoren wie zum Beispiel Gäste- und Übernachtungszahlen berücksichtigt, um dann eben auch wirklich adäquate Fördermöglichkeiten anbieten zu können. Denn nach wie vor ist Bad Hinterlang aus meiner Kenntnis der einzige touristische Ort, der einen Bedarfsverkehr anbietet.
Herr Hillmeier, danke, weil Herr Werner wollte auch noch was sagen.
Oh, entschuldigen Sie vielmals.
Er macht es schnell.
Dankeschön, Herr Werner, bitte. Also um es noch mal zu präzisieren, Wir sind sehr deutlich für Flexibilität bei den Preisen, ähnlich wie bei Bahn mit Sparpreisen oder Flexpreisen, die dann teuer oder günstig sind, oder bei Kreuzfahrtschiffen, die mal in manchen Zeiten sehr preiswert sind und in anderen Preisen etwas hochpreisiger sind. Glauben wir auch, dass man insgesamt die Effizienz massiv erhöhen kann im Taxi. Im Mietwagenbereich ist das jetzt schon möglich. Dadurch, dass man mit den Preisen entsprechend nach oben und nach unten abweichen kann, dadurch auch für einen kleineren Geldbeutel Fahrten ermöglichen kann und in Zeiten höherer Nachfrage, sagen wir bei Messe, die Preise erhöht werden können. Diese Flexpreise, die jetzt auch möglich sind, die aktuell nur in einer sehr engen Bandbreite von drei Städten in Deutschland, Chemnitz wird, hat das schon auch beschlossen, wird im Oktober kommen, München und Berlin haben es schon umgesetzt. Die ermöglichen aber dann gleichzeitig auch, dass man vorab zu einem vorbestellten Fahrt einen Fixpreis vereinbart. Und das erhöht unglaublich die Transparenz, das erhöht die Sicherheit bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, dann auch dieses Angebot zu nutzen. Und das ist heute schon in anderen Ländern möglich, beispielsweise Kroatien, Polen. Da ist schon Flexibilität in den Taxipreisen möglich, sodass man auch Fixpreise vorab nutzen kann. Vielen Dank.
Vielen Dank. So, die letzte Frage wieder bei der Kollegin Die Linke, Frau Ina Latendorf, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, wir haben jetzt auch viel gehört, sozusagen ÖPNV-Vernetzung, Nutzung, Kostenteilung und die Steigerung der Inanspruchnahme, glaube ich, auf alle öffentlichen Verkehrsträger durch das 49-Euro-Ticket. Ich würde Herrn Lösel noch mal fragen. Sie leiten ja ein kommunal getragenes Unternehmen. Über das Thema Kommunalfinanzen braucht man nicht viel sagen. Ich glaube, das hat sich rumgeschwiegen. Wie schwierig das ist, die steigende Inanspruchnahme des Rufbusses, was Sie vorhin sagten, auch durch Touristen, hat ja auch Auswirkungen dann auf die Finanzierung. Es gibt ein gutes Angebot. Wie finanziert sich das? Wie kann man das dauerhaft finanzieren? Können Sie dazu was sagen?
Bitte. Ja, Dankeschön. Auf der einen Seite ist es ganz toll, dass wir jetzt mit dem Deutschlandticket das Henne- und Ei-Problem gelöst haben. Im ländlichen Raum wird immer gesagt, naja, ein Angebot braucht es nicht, weil es gibt ja niemanden, der 300 Euro für eine Monatskarte über verschiedene Verkehrsträger hinweg aufbringen kann. Auf der anderen Seite hat man gesagt, naja, billigere Preise geht nicht, weil es halt viel Geld kostet. So, mit dem Deutschlandticket ist das Henne- und Ei-Problem erledigt. Die Leute können sich für günstig einen Fahrschein kaufen. Dazu kommen ja noch die Tickets, die verschiedene Bundesländer darunter angesiedelt haben. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es ein Seniorenticket ab 65, glaube ich, für 29 Euro im Monat in der Funktionalität des Deutschlandtickets. Wir haben ein Azubi-Ticket für 29 Euro. Bei uns im Landkreis gibt es ein Lub-Schüler-Deutschland-Ticket für 19 Euro, was als Upgrade zur normalen Schülerbeförderung geht. Ja, was ist die Folge? Die Folge ist, dass wir explodierende Fahrgastzahlen hatten. Ich hatte vorhin schon gesagt, Vervierfachung der Fahrgäste. Ich habe tatsächlich im Moment auch ungefähr 4.000 Bestellungen pro Woche. Wir machen das mit 70 Fahrern und 37 Fahrzeugen. Wir fahren also in jedes Dorf, zu jeder Milchkanne. Und wenn da nur drei Leute wohnen, im Stundentakt quasi 24-7. 24-7 Callcenter für einen Telefonanrufer, 24-7 Online-Workflow vollautomatisch, damit es auch übers Wochenende funktioniert. Und das alles kostet richtig viel Geld. Jetzt hat das Land dieses Förderprojekt aufgelegt, Mobilitätsoffensive, und gibt 13 Millionen Euro im Jahr in die Fläche an alle Gebietskörperschaften, die also an alle Landkreise, wir haben ja nur 6 Landkreise, weil die so groß sind. Und das deckt ungefähr die Hälfte der Kosten bei mir in meinem Unternehmen. Ja, und was mich jetzt also ein bisschen ärgert ist, wir wollten ja nach dem Rumpfjahr 23, wo das Deutschlandticket nach dem Motto jeder, der verkauft, behält seinen Umsatz, im Jahr 24 in eine Einnahmeaufteilung bekommen, jedenfalls in eine erste Phase einer richtigen Einnahmeaufteilung. Und nach den Zahlen im Land, also wie viel auf das Land nach Postleitzahlen der Deutschlandticketinhaber und nach der Schublade 17 Tourismus zugeschieden wird, und nach den internen Aufteilungsplanungen des Landes würde mein Unternehmen aus dem Deutschlandticket-Topf 4 Millionen im Jahr bekommen. Obwohl wir vom ersten Tag an digital voll verkaufsfähig waren und da also an der Stelle ganz vorbildlich, habe ich circa 1 Million Verkaufsumsatz an Deutschlandticket, weil die meisten Leute halt über übergeordnete andere Verkaufssysteme kaufen. Nehmen wir jetzt als einfaches Beispiel mal DB Navigator. Das Land hat sogar das Azubi-Ticket zum Beispiel exklusiv an die Bahn vergeben, sodass alle Azubis im Land exklusiv bei der Bahn kaufen, aber ein paar tausend Azubis bei mir natürlich auch pendeln mit dem Rufbus. So, ich werde also im Jahr 24, weil diese Einnahmeaufteilung, die am 01.01.2024 starten sollte, die wegen Komplexität verschoben wurde auf 2025, jetzt 3 Millionen fehlende Umsatzerlöse aus dem Deutschlandticket haben, die ich ansonsten bekommen hätte und die ich dringend brauche, um dieses Mehr an Verkehr, was in der Fläche entstanden ist, auch letztendlich zu bezahlen. Ich habe als kommunaler Unternehmer mit einem Bruttovertrag im Moment die ganz, ganz große den ganz, ganz großen Vorteil, dass mein Landkreis in jeder Höhe die Differenz zwischen Aufwand und Erträgen deckt. Das ist aber nicht in ganz Deutschland so, sondern das ist im Grunde genommen, ich will es mal sagen, für meinen Landkreis ein Wendeglück, dass es so gestaltet ist. Ja, und es droht aber auf der anderen Seite den Landkreis als Aufgabenträger finanziell völlig zu überlasten. Von der Haushaltssituation ist ja schon gesprochen worden. Meine Bitte an der Stelle ist, dass wir zu einer ordentlichen Einnahmeaufteilung fürs Deutschlandticket wenigstens ab 2025 kommen, dass es nicht wieder verschoben wird. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Interessen gibt, das nochmal zu verschieben. Meine Bitte ist, lassen Sie das nicht zu. Mir geht es persönlich nicht darum, dass der Preis für das Deutschlandticket steigt. Die Diskussion gibt es ja heute auch. Mir geht es persönlich darum, dass das Geld für das Deutschlandticket überhaupt bei meinem Verkehrsunternehmen ankommt, damit das Verkehrsangebot im ländlichen Raum, was jetzt also sehr in Anspruch genommen wird, letztendlich auch bezahlt wird, und zwar da, wo die Kosten anfallen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Du hast noch die Möglichkeit, eine zweite Frage zu stellen.
Genau, Herr Lösel, vielleicht könnten Sie noch was zu den Fahrgastzahlen sagen. Wir sind ja im Tourismusbereich sozusagen. Wie ist die Aufteilung der Zunahme der Fahrgastzahlen? Und Sie hatten vorhin auch angeregt, eine bessere Vernetzung. Vielleicht gibt es da noch ein paar Stichworte, die Sie dazu sagen könnten, wie Sie sich das vorstellen.
Herr Lösel, bitte.
Ja, also die Fahrgastzahlen in meinem Unternehmen, die lagen 2015 bei 5,8 Millionen Fahrgästen. Wir haben zwischenzeitlich 8,4 Millionen Fahrgäste. Da ist also eine deutliche Steigerung passiert. Und die Steigerung, die verteilt sich nicht über alle Verkehrsarten. Ich sage mal so, der klassische Schülerlinienverkehr morgens zur Schule, nachmittags dreimal zurück, hat natürlich nicht wesentlich mehr Fahrgäste, denn die Schüler lassen sich ja nicht klonen. Zum Glück haben wir seit Jahren gleichbleibende Schülerzahlen. Nein, auf den Taktverkehren, also auf den größeren Verkehren und insbesondere im Rufbus haben wir die Steigerung. Auf den Taktverkehren haben wir 50% mehr Fahrgäste. Im Rufbus, wie gesagt, haben wir mittlerweile eine Vervierfachung von Fahrgästen. Und das Schlimme am Rufbus, anders als bei anderen größeren Gefäßen, ist, dass ich nicht noch 10 oder 20% Leute mit reinkriege und die quetschen sich und die beschweren sich dann darüber, dass sie einen Stehplatz haben. Nein, ein Rufbus im ländlichen Raum und in einem so dünn besiedelten ländlichen Raum, der fährt im Grunde genommen ohne ein großes Pooling. Ja, also meine Poolingquote liegt im Moment, und das kann ich einfach nur entschuldigen, mit dieser extrem geringen Bevölkerungsdichte bei 1,2. Ja, wir machen also, wenn wir Rufbusse fahren lassen, tatsächlich eine Einzelbeförderung. Und jeder Fahrgast, der dazukommt, verteuert die Verkehre entsprechend. Es ist vorhin noch mal die Frage von Ihnen gestellt worden, ob es irgendein Hindernis gibt jetzt im DB Navigator oder so in der Verknüpfung. Und der Kollege hat gesagt, dass alle Fahrtangebote, die ordentlich sozusagen über die großen Datendrehscheiben eingespielt werden, beauskunftet werden. Und das stimmt auch. Was uns fehlt, ist aber die Möglichkeit, dass ich in diesem großen System auf Buchen drücke und dann mindestens über einen Deep Link in das örtliche Buchungssystem weitergegeben werde, damit dann der Rufbus auch kommt. Denn wenn ich dem Fahrgast abnötige, der dann vielleicht noch zur Kenntnis nimmt, dass es so ein Angebot gibt, erstmal irgendeine andere App zu laden oder sich auf irgendwelchen Internetseiten auszukundschaften, dann habe ich ihn oft schon verloren.
Herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Fragerunden. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei Ihnen allen ganz herzlich für Ihre Zeit und auch, dass Sie die Fragen der Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Fraktionen beantwortet haben. Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Ausschusses schöne Sommerzeit, hoffentlich bei schönem Wetter, weil im Moment sieht es nicht so danach aus. Und danke Ihnen noch mal ganz herzlich, dass Sie hier waren. Alles Gute.